Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Hallo und einen schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer und auch die kleine Gruppe von Zuschauern, wie Wolfgang Back immer sagt, die also zusätzlich die Bildinformationen noch mitsehen.
Ja, herzlich willkommen auch von mir.
Von der CeBIT, obwohl die CeBIT ja gar nicht mehr läuft, aber die Sendung wurde noch auf der CeBIT produziert, denn es gab so viele Themen, wir sind mit unseren täglichen Sendungen gar nicht ausgekommen.
Ja, und deshalb klingt es auch alles noch so ein bisschen nach CeBIT aus dem G-Data-Studio. Klingt ein bisschen anders als in unserem Studio zu Hause.
Aber längst haben sich die Zuhörer daran gewöhnt.
Mhm. Und die CeBIT brachte uns viele, viele Themen und wir werden auch noch eine Zeit lang davon leben können, indem wir dann nachher Telefoninterviews machen können. Im Moment haben wir Erik Rass hier. Er ist vom Fraunhofer-Institut für experimentelles Software-Engineering. Und er macht etwas, eine Studie, die wir beide bald gebrauchen können. Denn
na,
es geht um ältere Personen und um intelligente Lösungen.
Da bist du aber bedürftiger, du bist ja auch ein bisschen älter.
Wie man diesem Personenkreis mit Technik helfen kann, besser zu Hause zu überleben.
Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Guten Tag.
Kann man das so sagen, wie ich es ausgedrückt habe? Ist das das Ziel von der Studie?
Ja, kann man schon so sagen. Also es ist jetzt im Moment bei uns am Institut ein Riesenforschungsthema, wie wir vor allem jetzt ältere Personen unterstützen können, sodass sie länger in ihrem gewohnten Umfeld weiter leben können und mit einer entsprechenden Lebensqualität, sage ich jetzt mal.
Ein Beispiel ist mir eingegangen, was Sie gesagt haben. Sie haben zum Beispiel eine Tasse da stehen. Eine Tasse, die gefüllt wird, sagen wir mal, mit Flüssigkeit, mit Wasser. Und jetzt muss man ja bei älteren Leuten, muss man gucken, dass sie genügend trinken. Das weiß ich noch von meinem Vater, der hat nachher fast gar nichts mehr getrunken und der war richtig trocken und dann ging es auch bald zu Ende mit ihm, weil er zu wenig getrunken hat. Und jetzt kann man mit Technik feststellen, ob die Tasse bewegt wird. Wenn sie gekippt wird,
genau. Mhm.
Dann nimmt man an, aha, wenn sie gekippt wird, dann hat er auch was getrunken, die ältere Person. Könnte natürlich auch das ganze System überspielen, wenn er weiß, wenn ich kippe, dann ist er so, als hätte ich getrunken. Was passiert mit dem Signal, die Tasse wurde gekippt?
Dieses Signal wird an ein zentrales System weitergeschickt und dort werden diese, wir nennen das Events, die dort eben stattfinden, das ist ein Kipp-Event oder ein Trink-Event, die laufen also auf in einer Datenbank und diese ganzen Events, die werden eben aggregiert und wir leiten daraus Situationen ab. Das heißt, wir schauen uns also bestimmte Zeitfenster in die wir blicken also zurück in die Vergangenheit und sagen einfach, okay, wir wollen jetzt mal wissen, wie viel die Person jetzt in den letzten 24 Stunden oder letzten 6 Stunden getrunken hat. Das heißt, diese ganzen Kipp-Events werden aggregiert und wir leiten daraus ab, ob die Person eben genug oder zu wenig getrunken hat.
Herr Rass, Sie haben auch gesagt, Sie hätten einen Teppich, mit dem, wo man feststellen kann, ob jemand darauf herumläuft und wie er herumläuft und welche Wege er einschlägt. Was leitet man daraus ab?
Jetzt muss ich, glaube ich, noch ein bisschen Schritt zurückgehen, weil, sag ich mal, das Ziel dieses Projektes ist eben, eine Tagesablaufsverfolgung zu implementieren oder zu entwickeln. Das heißt, wir versuchen in unserem Labor so viel wie möglich Aktivitätsdaten und vor allem auch Bewegungsdaten zu erfassen. Die Tasse zum Beispiel ist eine typische Aktivität, eine Trinkaktivität und die Lokalisierungsdaten sind für uns sehr wichtig, Muster abzuleiten, wie Personen während des Tages im Prinzip sich in der Wohnung bewegen. Das heißt, wir haben also Muster, dass wir wissen, morgens die Person steht normalerweise zwischen 7 und 8 Uhr auf, frühstückt dann, hält sich eine bestimmte Zeit in der Küche auf, geht danach ins Wohnzimmer, guckt vielleicht ein bisschen fern, geht mittags mal kurz, verlässt sie die Wohnung und abends um 10 oder 11 Uhr geht sie normalerweise ins Bett. Das heißt, wir leiten dort Muster ab und wenn jetzt Abweichungen von diesen Mustern stattfinden, gravierende Abweichung, sage ich jetzt mal, dass die Person jetzt nicht mehr morgens zwischen 7 und 8 aufsteht, sondern sie liegt um 12 immer noch im Bett oder hat sich bis um 12 immer noch nicht bewegt, dann geht das System eben von einer abnormalen Situation aus und greift dann entsprechend ein. Es muss kein Notfall sein, aber man könnte
die
Person...
Wie macht die das? Sie ruft dann eine Person an, die fährt dahin?
Das ist Konfigurationssache. Also wir haben jetzt zum Beispiel auch die Sturzerkennung mit drin, mit einem intelligenten Stock, dass der eben umfällt, dann wird ein Sturz erkannt. Und das ist Konfigurationssache, ob dann zum Beispiel die Angehörigen angerufen werden, die Tochter, die vielleicht im Haus nebenan wohnt oder vielleicht auch im gleichen Haus wohnt. Es kann aber auch sein, dass wir es so konfigurieren, weil die Angehörigen viel zu weit weg wohnen, dass wir wirklich den Notdienst alarmieren.
Das Ziel dieser Studie ist es aber nicht, das menschliche Personal zu ersetzen, was zur Pflege dient.
Nein.
Das kommt täglich noch vorbei.
Genau.
Ist dann auch sowas dabei, wie zum Beispiel, wenn er nun spazieren geht, dass er einen GPS-Empfänger mit sich trägt?
Also wir konkret jetzt in diesem Forschungsprojekt, wir haben jetzt wirklich, sag ich mal, die häusliche Umgebung also adressiert. Also wir haben jetzt, sag ich mal, außerhalb der Wohnung, das adressieren wir noch nicht.
Haben Sie denn ungefähr eine Einschätzung, was so etwas kosten könnte letztendlich? Denn es muss ja finanziert werden.
Ja.
Oft wird so etwas ja dann auch über die Krankenkasse bezuschusst oder was kommt denn dabei raus an dem Streich?
Das ist interessant, diese Frage höre ich natürlich 10, 20 Mal am Tag und darüber kann ich eigentlich keine Aussage treffen, weil das im Moment noch wirklich Forschungsgegenstand ist und das Fraunhofer ISE jetzt auch keine marktreifen Endprodukte jetzt in Form von dieser intelligenten Tasse produziert. Aber da wir, sage ich jetzt mal, jetzt schon Produkte vom Markt nehmen und die in unser System integrieren, wie zum Beispiel die Hausautomatisierung ist bei uns in der Wohnung auch integriert, solche Systeme, ich kann jetzt nicht sagen, die kosten 5.000, 6.000, 7.000 Euro, das ist auch Auslegungssache, wie viel Technologie man in eine Wohnung reinpackt und das wissen wir jetzt einfach noch nicht.
Aber es muss, wenn es zum Einsatz kommen soll, auf jeden Fall bezahlbar
genau.
werden für die Gesellschaft.
Genau. Wir haben auch gesagt, jetzt zum Beispiel auch für die Tasse, dass wir vielleicht in 15 Jahren zusammen mit einer Firma kooperieren, die eben aus dieser Tasse ein marktfähiges Endprodukt bekommt und so wie jetzt die Wetterstation vielleicht für 15,99 im Baumarkt zu kaufen gibt, dass eben dann solche Tassen auch erworben werden können für ein geringes Entgelt.
Was ich gebrauchen könnte, zumindest hier auf der CeBIT, das wäre so ein Erinnerer, dass ich meine Tabletten nehme und dann müsste klingeln. Zu Hause geht das viel besser, als wenn man hier ist, vergisst man öfter, weil es eine vollkommen neue Situation ist. Sowas könnt ihr mal bauen, ein CeBIT-Melder, ein CeBIT für ältere Personen.
CeBIT-Melder für ältere Personen, da gibt es doch mittlerweile schon die PDAs, die da, sag ich mal, aus dem Kalender raus.
Den hat er sich ja im Hotel klauen lassen, diesen
PDA. Ach so.
PDA. Ja, das kann ich den PDA nicht nehmen, das merke ich ja jetzt, das kann ich gar nicht nehmen dafür. Wie wird das denn von den älteren Personen angenommen, so ein Projekt, wenn sie das so starten?
Also,
fühlen die sich sicherer damit?
Es ist auf jeden Fall so, dass wir sehr oft in dem Labor größere Gruppen älterer Personen auch da haben, die sich das Ganze angucken, die, sag ich mal, im Vorfeld schon immer ein bisschen skeptisch sind, so mit Technologie und wie kann ich das Ganze bedienen und ist das, sag ich mal, Big Brother, werde ich da rund um die Uhr jetzt beobachtet. Wenn wir denen dann aber auch klar machen, dass es zu ihrer eigenen Sicherheit ist und dass nur in die Wohnung reingeguckt wird, wenn ein Verdacht über einen Notfall jetzt vorliegt, dann sieht das Ganze schon ganz anders aus. Und wir bieten ja nicht nur Notfallerkennung oder solche Assistenzsysteme wie Erinnerung ans Trinken an, sondern es sind ja auch einfach Komfortfunktionen. Ich meine, es ist was Schönes, wenn man ganz normal seinen Fernseher verwenden kann, um zum Beispiel mit der Tochter zu telefonieren und vielleicht gleichzeitig die Enkelkinder sehen kann. Ja, also es kommt sehr gut an.
Also im Grunde versuchen Sie rein mit technischen Mitteln die Lebensqualität für ältere Menschen auch zukünftig zu garantieren, dass sie selbstbestimmt weiter existieren und leben können.
Richtig.
Gibt es denn da auch sowas, dass automatisch der Blutdruck gemessen wird oder sowas und mitgeteilt wird? Dauerblutdruck?
Also wir haben den Anspruch, dass wir sagen, wir wollen die Person jetzt nicht vollhängen mit irgendwelchen Geräten und Sensoren. Da gibt es ja andere Projekte, die da ganze, sage ich mal, Shirts entwickeln, die vollgepackt sind mit Sensoren und die Personen dann noch einen Akkublock mit sich rumschleppen müssen. Wir haben gesagt, wir wollen dann eher auf sowas verzichten oder eben versuchen, durch andere Wege dann die Vitaldaten zu erfassen.
Ich glaube, Technik wird in dem Fall vernünftig eingesetzt und ich kann eigentlich nur hoffen, dass diese Technologie bald und auch zu erträglichen Kosten auf den Markt kommt. Wolfgang, dann haben wir doch einen schönen Lebensabend.
Ganz kurz noch eine Frage. Ist irgendein älterer Herr dazu gekommen, nachdem er sowas erlebte, dass er zum Computerfreak wurde? Im Alter?
Wie meinen Sie das jetzt genau?
Ja, dass er das so toll fand.
Durch das System.
Und jetzt Neues entwickelt?
Also so ein Feedback haben wir noch nicht bekommen, aber das kommt ja vielleicht dann noch.
Okay, wenn der mich damit versorgt, dann kriegt er das Feedback. Vielen Dank.
Bitte sehr.
Die Zukunft der E-Mails, wir kennen das alle, Fluch und Segen. Es gibt weltweit ein Aufkommen von 60 bis 70 Milliarden E-Mails pro Tag. Der größte Teil davon ist Spam. Das heißt aber auch, dass viele dieser Mails gar nicht beim Empfänger ankommen, weil sie in irgendwelchen Spam-Filtern, in irgendwelchen elektronischen Mülleimern landen.
Also ich habe das Faxgerät wieder rausgeholt. Wenn es eine wichtige Meldung ist, dann schicke ich die parallel noch einen Fax dazu, weil ich immer wieder höre, beim Rechtsanwalt oder irgendwo, 3500 Spams gelöscht.
Aber leider. Das Faxgerät hat ja auch ein sehr geringes Abhörpotenzial, weil es eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung ist und nicht irgendwo anders drüber läuft. Und vor allen Dingen, Faxe sind absolut virenfrei. Aber wie geht's denn weiter mit den E-Mails? Welche Bedeutung hat denn eine E-Mail in der Zukunft? Herr Andreas Reinicke, Director Verkauf und Marketing von Document Dialog. Sie haben sich mit diesem Thema beschäftigt. Was geschieht eigentlich? Werden die E-Mails jetzt aussterben?
Nein, also das glauben wir nicht. Ich glaube nur, oder wir glauben, dass die E-Mail im Geschäftskundenbereich deutlich abnehmen wird, dass man für wirklich wichtige, relevante Informationen wieder klassische Kommunikationswege nutzt, wie Post oder, wie Sie gerade auch gesagt haben, vielleicht das Faxgerät mal wieder einschaltet.
Oder schickt einen mit dem Motorrad.
Oder man schickt einen mit dem Motorrad oder die klassischen Fahrradkuriere erleben einen neuen Boom. Wir haben auch viele Kunden, die in dem Bereich Druck-Output zum Beispiel tätig sind, die Massendaten ausdrucken für ihre Kunden und die eine neue Renaissance erleben in ihrem Geschäftsumfeld, weil viele Kunden sagen, wir schicken unsere Marketing-Werbeinformationen schon gar nicht mehr per Post oder per E-Mail, sondern wieder klassisch auf dem Papierweg, um sicher zu sein, dass sie überhaupt beim Empfänger ankommen.
Diese Marketing-Werbeinformation, ist das Spam oder?
Nein, das ist eben kein Spam. Das ist ja der große Unterschied. Also viele Unternehmen, die leben auch von ihrer Werbung und sie müssen Werbung machen, um ihre Zielklientel zu erreichen. Aber auch gerade diese Informationen per Mail zu verschicken, birgt einfach die Gefahr, dass sie durch die Spamfilter nicht durchkommen. Und wenn sie große Unternehmen sehen, die wollen einfach, dass ihre Marketinginformationen den Empfänger tatsächlich erreichen und die gehen wieder auf den klassischen Print-Output wieder zurück.
Nun gibt es ja viele E-Mails, die nicht signiert sind oder die nicht verschlüsselt sind, wenn man so will.
99% würde ich sagen.
99%, ich mache es auch noch nicht, ich muss das unbedingt machen. Und wäre das eine Lösung, wenn alle verschlüsseln würden oder alle signieren würden, dass das vielleicht besser anerkannt wird, das ist kein Spam?
Dieses Thema der Signierung, der digitalen Signaturen, haben wir ja schon seit vielen, vielen Jahren die Diskussion darum. Und ganz erstaunlich ist, dass, wie wir gerade gesagt haben, vielleicht 99% der Mails noch nicht signiert werden. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass sich diese Technik nicht durchgesetzt hat. Technologisch ist es machbar. Es wäre mit Sicherheit ein Weg, viele Mails erstmal auszufiltern zu können, die wirklich eine Relevanz haben. Aber selbst es gibt bestimmte Vorschriften in Deutschland, die eigentlich eine digitale Signatur zwanghaft vorsehen, wird aber trotzdem nicht genutzt. Wenn Sie heutzutage eine E-Mail bekommen mit einer, sag ich mal, Rechnung als PDF-Anlage und die ist nicht digital signiert, dieses Attachment, was Sie nutzen wollen, sind Sie noch nicht mehr vorsteuerabzugsberechtigt in diesem Falle. Das heißt, die Rechnung ist quasi gar nicht richtig zugestellt. Mhm. Die digitale Signatur wäre dort ein Instrument und der Gesetzgeber sagt ja letztendlich auch, Sie müssten sogar digital
signiert sein. Bei der digitalen Signatur haben wir viele, viele Fehler gemacht, dass man das in Privathand gegeben hat, dass ich möchte, dass meine digitale Signatur beim Einwohnermeldeamt liegt, da wo meine Ausweissachen herkommen und nicht irgendwo bei irgendeinem privaten Provider. Okay, das ist aber ein anderes Thema. Wäre es denn eine Lösung, eventuell, wenn ich eine E-Mail-Briefmarke erfinden würde von 10 Cent pro E-Mail? Das könnte doch den Spam sicherlich ein bisschen zurückhalten.
Ja, ich sehe das Problem darin, dass wir haben gerade mal gesagt, 60, 70 Milliarden E-Mails wechseln tagtäglich von A nach B, dass die meisten Kunden, die die E-Mails nutzen, natürlich auch Privatkunden sind und nicht bereit sind, für diesen jetzt schon quasi de facto kostenlosen Service auf einmal Geld bezahlen müssen. Ich glaube, das würden sie am deutschen Markt oder international gar nicht durchsetzen können, wenn auf einmal der E-Mail-Versand wieder kostenpflichtig werden sollte. Ich glaube, das
würde ihn reduzieren, aber vielleicht auf das Wichtige zurück reduzieren.
Ja.
Denn man ist ja auch bereit, eine Postkarte aus dem Urlaub zu schreiben, die Geld kostet.
Ja, aber ich glaube nicht, dass sie das bei den Anwendern durchsetzen können, da auf einmal Geld für zu bezahlen. Dann sind eher die bereit, die dafür Geld bezahlen würden, wieder den klassischen Postweg zu nutzen, weil das hat schon immer Geld gekostet. Aber das ist ja quasi so wie in Deutschland das Wegerecht. Wenn sie 100 Jahre den Weg benutzt haben, darf ihnen keiner sagen, sie dürfen ihn nicht mehr benutzen.
Aber der E-Mail-Verkehr als solcher hat ja auch zu einer gewissen Verwahrlosung der Sitten geführt. Alle sprechen sich mit du an, es wird nicht mehr groß-klein-Unterscheidungen gemacht beim Schreiben. Fehler gehören einfach dazu. Komplette Sätze findet man nicht mehr. Eine richtige freundliche Anrede und Verabschiedung ist auch oft überflüssig empfunden. Macht das eigentlich auch irgendwo so diese E-Mails ein bisschen minderwertig?
Auf jeden Fall. Also ich bin immer sehr verwundert, wenn ich E-Mails bekomme, mit wie vielen Leuten ich schon per Du bin, die ich noch nie gesehen habe. Also die Business-Kommunikation über E-Mail hat an Werthaltigkeit einfach in meinen Augen stark verloren. Also kein Mensch achtet mehr auf eine korrekte Anrede, geschweige denn auf Rechtschreibung oder auf Groß- und Kleinschreibung und solche in meinen Augen durchaus wichtigen Dinge. Während die Leute, wenn sie einen Brief schreiben, den fünfmal von ihrer Sekretärin kontrollieren lassen, ob er auch wirklich fachlich, inhaltlich, aber auch stilistisch richtig geschrieben ist. Und das spielt beim E-Mail scheinbar keine Rolle mehr.
Aber Sie haben sich doch Gedanken gemacht, wenn Sie Firmen beraten, wie man das mit dem E-Mail besser hinkriegen kann. Wie legt man das irgendwo auf seinen Server ab und gibt jetzt Rechte, dass man sich die nach Bedarf holen kann, die Information?
Also natürlich beraten wir die Unternehmen erstmal dahingehend, dass wir auch der Meinung sind, dass die digitale Signatur ein wichtiges Instrument ist, was genutzt werden muss und auch genutzt werden sollte. Auch das Thema der Spamfilter ist nach wie vor ein wichtiges Thema. Auf der anderen Seite ist das so, dass wirklich für businesskritische Unterlagen, wir davon abraten, sie ausschließlich per E-Mail zu verschicken, möglichst den Postweg zu nutzen oder heutzutage die in meinen Augen Zukunft liegt darin, solche sogenannte Online-Repositories zur Verfügung zu stellen, wo Businesskunden Informationen gesichert austauschen können.
Wie funktioniert das?
Wenn ich zum Beispiel einem Empfänger eine entsprechende Mitteilung hinterlassen möchte oder einen Vertrag hinterlassen möchte, dann stelle ich den in ein Online-Archivsystem zur Verfügung. Dort kann dann gesichert darauf zugegriffen werden von dem entsprechenden Empfänger. Es ist digital signiert und ich kriege die Bestätigung, es wurde abgeholt, es wurde gelesen und der Empfänger kann sicher sein, dass er ein unveränderbares Dokument erhalten hat. Und das Einzige, was maximal per E-Mail ausgetauscht wird, ist dann die entsprechende Bestätigung, dass es gelesen wurde oder die Anmeldung für den Empfänger. Du kannst dir in dem Online-Store was abholen, dass man quasi so eine Plattform schafft, wo wirklich wichtige Informationen abgelegt werden, vom Gesetzgeber im anerkannten Format abgelegt werden und ich kann sicher sein, dass dort kein Spam oder Ähnliches aufläuft.
Ja, so kann man dann vielleicht sicher sein, dass aus dem Fluch dann doch ein Segen wird.
Okay. Ja. Herr Reinicke, schönen Dank für Ihren Besuch, schönen Dank für die Information und
ich schönen
Tag. Ich
bedanke mich für das Gespräch. Danke.
Für mich eine der schönsten Sachen, die ich hier auf der CeBIT gefunden habe, ist eine SSD, eine Solid State Disk. Das erste Mal, dass die Festplatte wirklich so abgelöst wird. Es sieht so aus, als wenn sie dauerhaft abgelöst werden könnte von der neuen Technologie, wo keine beweglichen Teile mehr drin sind. Wir haben im Studio Kevin van der Leur. Sie sind von SanDisk und haben uns das Teil hier mitgebracht. Und der Wolfgang Back hat eben schon hier randaliert. Jetzt fängt er wieder an. Schmeißt dieses Ding
so auf. So klingt Tisch das. Und das ist der Boden. Achtung.
Auf dem Fußboden. Naja, ja. Gut. Also,
wurde mir erlaubt,
sollte, übrigens sollte sehr stabil sein, das Teil, und es dürfte damit nicht kaputt gehen. Ist das richtig so?
Das ist korrekt. Und zwar, der Unterschied zwischen einem SSD-Drive und einem normalen Hard-Drive ist, dass man einfach keine beweglichen Teile mehr im Speichermedium hat. Mhm. Und dementsprechend kann auch nichts beschädigt werden.
So wie das Gerät aussieht, kann ich es ja direkt austauschen gegen eine Festplatte in meinem Notebook.
Korrekt.
Und PIN-kompatibel, einfach so, oder muss ich noch irgendwas anderes tun?
Nein, Sie können es so austauschen.
Also Festplatte raus, das Ding rein und dann habe ich 32 GB neuen Computer, der nun natürlich, ich habe eben Zahlen gehört, XP in 12 Sekunden bootet. Mhm. Wäre doch was.
Ja, wenn ich mir überlege, dass XP normalerweise auf meinem Computer zu Hause anderthalb Minute braucht und dann auf meinem Notebook 12 Sekunden braucht, wie schnell ist dann mein Linux oben? Da bin ich gespannt drauf.
Aber wie schnell ist der Commodore 64 oben?
Na, der Commodore 64, der hatte ROMs und da war das Betriebssystem und da war der Basic-Interpreter im ROM und die sind natürlich schneller. Das ist überhaupt kein Thema. Ja, 32 GB ist im Moment die Größe. Wie schnell ist das Teil denn bei Lese- und Schreibzugriffen?
Im Lesezugriff ist es etwa 67 Megabyte pro Sekunde und dann im Schreibzugriff 45 Megabyte pro Sekunde.
Über den Daumen so ungefähr doppelt so schnell wie die handelsüblichen normalen Festplatten.
Ganz genau. Eine normale Festplatte hat ungefähr 18 bis 35 Megabyte pro Sekunde.
Und so ein Teil, so eine Platte, wie wir sie jetzt da sehen, die geht ja irgendwann auch kaputt.
Diese SSD,
Solid State Disk, die geht ja irgendwann auch kaputt. Hat ja eine begrenzte Anzahl von Wechsel, von Aufzeichnungen und Nichtaufzeichnungen und Löschvorgängen. Was kann man denn da so sagen? Wie lange hält die?
Was wir Ihnen garantieren, ist, dass Sie etwa 100 GB pro Tag 5 Jahre lang hin und her verschieben können.
100 Gigabyte.
100 Gigabyte.
Und da diese Zahl normalerweise immer die Hälfte darstellen von dem, was eigentlich möglich ist, nur man geht runter zu dem Garantierten, wären es ja fast 10 Jahre, die wir, das wird ihr uns nicht sagen.
Aber ja, du wirst doch wohl nicht 100 Gigabyte pro Tag hin und her schaufeln auf
deinem Rechner. Das könnte mit meinen MP3-Files passieren.
Du bist ein Dattelkind. Viel hin und her und was weiß ich nicht. Wie sieht es mit der Leistungsaufnahme aus, Kevin? Von der Platte, also
wahrscheinlich weniger, ne?
Brauchen wahrscheinlich weniger als die.
Weil kein Motor drin definitiv ist. Also braucht weniger Strom. Das ist ganz klar.
Haben wir eine Größenordnung so ungefähr?
Sagen ungefähr 50% weniger als die normale Festplatte.
Und dazu kommt, dass das Ding natürlich keine Geräusche mehr von sich gibt.
Ganz genau, weil man ja keine beweglichen Teile mehr drin hat.
Ja, wenn wir nicht arbeiten, geben wir auch keine Geräusche von uns. Das ist genauso. Also das ist der Weg eigentlich, dass der Computer irgendwann ins Wohnzimmer einziehen kann, da wo andere Fernsehen gucken oder sonst was machen, stört natürlich dieses Dröhnteil und nicht nur die Festplatte, auch der Lüfter, und wenn weniger Leistung aufgenommen wird, wird es auch nicht mehr so heiß auf dem Schoß, wenn man unterwegs ist mit diesem Gerät.
Ganz genau.
32 Gigabyte, das ist jetzt der Einstieg. Was kostet sowas und wann ist es lieferbar?
Also zurzeit wird es halt nur an unsere OEM, Laptop-Hersteller, verkauft.
Bekommt also nur mit neuen Laptops, nicht zum Nachrüsten?
Erstmal nicht, nein. Mhm. Und als wir es eingeführt haben, hat es ungefähr 600 US-Dollar gekostet. Und mittlerweile im März jetzt kostet es 350 US-Dollar nur noch
für die OEM. Lass mich jetzt mal rechnen. Also das waren nur 2 Monate. September, Oktober kostet es gar nichts mehr.
Nein, also so kann man es nicht sagen.
Ich muss noch hinzufügen, der Preis ist aber für den 1,8 Zoll SSD Drive.
Also für den kleinen, den Sie hier mitgebracht haben.
Ganz genau.
Mhm. Und das ist ein bisschen mehr.
Das ist 2,5
Zoll. Aber bezahlbar, ne? Ich habe zum Schluss noch eine Frage. Das, was wir hier sehen, diese Platte und diese Card hier, hat das was zu tun mit den CF-Cards und den SD-Cards, wo SanDisk ja sehr groß im Markt ist? Ist das das Gleiche?
Ja, unsere Produkte sind ja auf Flash-Memory-Base. Von daher, also das SSD ist auch Flash-Memory.
Also ist das eine riesengroße, schöne Sache, die ich eventuell irgendwann mal in meinen PDA stecken kann und laufe dann mit.
Wenn man ein enorm großes PDA hat, eventuell.
Wobei, muss man sagen, es gibt das ja nicht nur in der Größe einer 2,5 Zoll Festplatte, sondern auch in einem 1,8 Zoll Format, wenn man es nur als Speicher hat.
Für die SAP-Notebooks.
Und für alle möglichen anderen Anwendungen. Ganz interessant, schönen Dank, dass Sie uns das vorgestellt haben und schönen
Vielen
Tag
Dank. Noch. Danke. Wünsche ich Ihnen auch.
Die Cebit hat viele, viele Aussteller und ab und zu trifft man auch jemand, der hat dann einen Beruf, von dem man gar nicht weiß, dass es das gibt, eine externe Datenschützerin. Ich dachte immer, es gäbe den Bundesdatenschützer, den Herrn Schaar, und dann hätte jedes Land so einen Datenschützer. Jetzt erfahren wir, dass Frau Birgit Pauls eine externe Datenschützerin ist. Sie ist bei uns hier im Studio und wird uns jetzt mal erzählen, was man da so macht.
Ja, ich bin externe Datenschutzbeauftragte und ich arbeite für Unternehmen, weil auch Unternehmen einen Datenschutzbeauftragten brauchen.
Ich glaube ab 9 Leuten oder
ab
sowas.
Ab 9 Leuten, genau, ab 10 eigentlich. Mhm. Und diese Unternehmen, die diese Grenze überschreiten, haben aber häufig nicht den Aufwand für den Datenschutzbeauftragten, dass das eine Vollzeitstelle ist. Und gerade kleine Unternehmen nehmen dann gerne externe Datenschutzbeauftragte, weil sie dann a. keinen Mitarbeiter abstellen müssen und b. die Mitarbeiter nicht fortbilden müssen. Denn es ist einiges an Fachkunde, was man da braucht.
Was müssen Sie denn wissen, wenn Sie externe Datenschutzbeauftragte sind?
Also ich muss das Bundesdatenschutzgesetz kennen.
Auswendig.
Auswendig nicht, ich muss wissen, wo ich nachschlagen muss. Mhm. Aber ich muss die Inhalte kennen. Also so die Grundsätze sollte man schon kennen und nicht sagen, Moment, ich gucke jetzt mal. Dann gibt es eine Reihe von anderen Verordnungen, wo auch teilweise noch was über den Datenschutz steht.
Welche sind das?
Telemediengesetz, es gibt Landesdatenschutzgesetze, Sozialgesetze, da steht teilweise auch was drin, wer an wen Daten übermitteln darf und wer nicht. So, das ist das die rechtliche Grundlage. Da muss man ein bisschen was über die Technik wissen, weil es ist ganz gut, wenn man selbst mal kontrollieren kann, ob die Techniker einen vom Pferd erzählen oder ob die Daten wirklich sicher sind.
Kontrollieren kann heißt, sie müssen gar nicht irgendwo an den Computer ran, oder?
Doch, selbstverständlich gehe ich an den Computer ran.
Ja, müssen sie auch.
Ja.
Das heißt, sie sind auch verpflichtet, wenn sie sagen, pass auf, ich habe hier deinen Laden überprüft, ist alles super sauber, alles in Ordnung bei dir, müssen sie aber selbst am Computer gewesen sein und bestimmte Dinge kontrolliert haben.
Also ich habe Listen, wo ich auf Sachen drauf gucke und ich versuche natürlich auch mal zu gucken, ob da wirklich Passworte eingerichtet sind oder ob ich da so reinkomme und ob die Berechtigungen wirklich vergeben sind. Ich kippe aber auch gerne mal einen Papierkorb aus und gucke mir mal an, was da so drin liegt an personenbezogenen Daten.
Gab es früher mal so das Problem, wenn das Farbband weggeworfen wurde?
Genau, die Telefaxe.
Und Telefaxe und da konnte man so schön gucken, welche Briefe geschrieben wurden, wenn man das so auseinanderzog.
Genau, das oder gehört auch immer noch zu meinen Aufgaben.
Gehört noch dazu. Aber jetzt, wo Sie da sind, können Sie mir mal sagen, ich habe immer jemanden von der Poststelle beim WDR geärgert. Und zwar, wenn der mit mir im Fahrstuhl hochfuhr und der hatte so einen Karren, der war so ungefähr so 1,20 Meter hoch und da lagen Briefe drin. Und ich habe gesagt, eigentlich nach dem Datenschutzgesetz müsste ein Deckel drauf, damit ich nicht lesen kann, wer Post kriegt von wem.
Ja.
Ja? Macht kein Mensch.
Macht kein Mensch, richtig.
Uns wurde gesagt, wir müssen unsere Rolodexe, die wir auf dem Schreibtisch haben, wo die Adressen drinstehen, abends einschließen.
Ja.
Macht kein Mensch. Wo ist denn das Datenschutzgesetz stecken geblieben?
Es ist einfach wichtig, die Leute werden auch auf das Datenschutzgesetz verpflichtet. Das heißt, sie müssen unterschreiben, dass sie sich an die Datenschutzregeln halten. Aber es ist einfach wichtig, die Leute zu informieren und den Leuten klarzumachen, wozu dieses Gesetz da ist und wozu ein Datenschutzbeauftragter da ist. Dass es einfach keine Schikane ist, sondern dass man die Daten der Leute schützen möchte. Und man muss einfach mal Beispiele bringen, was passiert, wenn deine Daten irgendwo hingehen. Und dann reagieren die Leute. Also es ist sehr viel, ja, Psychologie auch, man muss die Leute schulen, man muss sie sensibilisieren, man muss sagen, pass auf, ich bin nicht da, weil ich dich ärgern möchte und weil ich irgendwie was Böses möchte, sondern ich möchte einfach, dass die Daten geschützt sind und eigentlich willst du es auch.
Brauchen Sie für Ihren Beruf eine Zulassung?
Nein, es gibt jetzt von der GDD, Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit, eine Zertifizierung. Da kann man sich prüfen lassen, wenn man möchte.
Das ist aber keine Voraussetzung.
Das ist keine Voraussetzung, aber im Datenschutzgesetz steht drin, dass der Datenschutzbeauftragte die erforderliche Fachkunde braucht, wobei die Fachkunde nicht genau spezifiziert ist. Mhm. Und durch diese Zertifizierung soll jetzt praktisch ein Gütesiegel vergeben werden.
Was kostet das ein Unternehmen, wenn sie tätig werden?
Das kommt drauf an, wie hoch mein Aufwand ist. Also es gibt Unternehmen, da brauche ich 5 Tage pro Jahr.
Da ist das jetzt viel oder wenig?
Das ist relativ wenig. Also wenn Sie sich überlegen, dass Sie für 5 Tage jemanden einkaufen, der die Arbeit macht, dafür stellen Sie keinen Mitarbeiter ab. Ja. Das ist so ein relativ kleines Unternehmen, das gerade eben Datenschutzbeauftragten braucht und nicht so sehr viele kritische Daten hat.
Und wenn Sie uns jetzt sagen, für wie viele Firmen Sie arbeiten, können wir ungefähr ausrechnen, was Sie verdienen. Ja.
Ich würde eigentlich noch etwas interessieren, und zwar, was geschieht denn, wenn jetzt tatsächlich dort Verstöße gegen das Datenschutzgesetz vorliegen? Sie werden diese ja nicht anzeigen, sondern abstellen.
Ich werde sie abstellen,
aber
ja.
Wenn jetzt von außen festgestellt wird, von einer staatlichen Stelle zum Beispiel, dass solche Sachen da vorkommen und Sie sind da tätig gewesen, wird Sie dann in Regress genommen, werden Sie bestraft oder wie geht denn das?
Also Verstöße werden geahndet, es werden Bußgelder verhängt.
Gegen die Firma?
Gegen die Firma, ja.
Und die sagt dann Birgit Pauls, Sie haben mir Geld abgenommen dafür, dass alles in Ordnung ist in meinem Laden und jetzt will ich da das wieder haben?
Das
ist noch nicht vorgekommen.
Ist noch nicht vorgekommen, nee.
Glück gehabt.
Ja. Ja.
Würden Sie dann diesen Postboten sagen, mach mal einen Deckel drauf?
Ich würde ihm sagen, mach mal einen Deckel drauf, ja.
Oder nehmen Sie nur Kunden ohne Fahrstuhl?
Nein, nein, ich sage, mach mal einen Deckel drauf und ich sage es auch, wenn es mir so auffällt.
Also es gibt Deckel dafür, das habe ich schon woanders gesehen.
Ja, 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 ja. Es ist aber ein Arbeitsgang mehr.
Ja, da kann man doch mal sehen, was man alles mit einem Diplom in Mathematik so werden kann. Plötzlich ist man Datenschützer.
Jetzt sind wir aber schon wieder leider am Ende des Beitrags. Ja? Machen wir hier auch einen Deckel drauf.
Ich fand das sehr interessant. Vielen Dank.
Okay, gerne.
So, damit sind wir eigentlich schon wieder fast am Ende der Sendung angekommen. Es waren, wie ich hoffe, interessante Aspekte dabei.
Sagen wir die Nummer von der Sendung. 42. oder?
Die 42. meinst du, weil ja. Montag ist.
Wenn wir 48 Nummern haben, dann haben wir einen ganzen Tag Sendung.
Ja.
Ohne die Stundensendung.
Ja, die Sondersendungen sind ja doppelt so lang.
Ja, gut. So, und das war's dann für heute.
Was wolltest du jetzt damit sagen?
Ich weiß nicht.
Ich auch nicht.
Auf jeden Fall verabschieden wir uns ja jetzt nicht mit einem ZÜB.
Nein, ich habe mich immer mit einem BÜB verabschiedet. Du störst nur immer.
Die CeBIT ganze überbehalten war doch sehr aktuell.
Ich will keine CeBIT überbehalten, ich will nächstes eine neue haben.
Okay, BÜB und Daumen hoch.
Und Zickezack.
Das ist aber einer Heuheuser.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik: Manfred Kläuber. Produktion: Anja Arp. Eine Internetsendung von Media 01 Köln 2007.
Dieser Computer Club 2 wurde Ihnen von G-Data präsentiert. Das Softwarehaus aus Bochum ist auf Security spezialisiert und in diesem Bereich einer der größten Anbieter. Mit Internet Security Total Care hat das Unternehmen eine neue All-in-One-Lösung entwickelt, die PCs vor allen Gefahren aus dem Internet wirkungsvoll schützt und gleichzeitig wertvolle Daten automatisch sichert. Im Handel erhältlich für Vista, XP und 2000 als Einzel- und Dreierlizenz.